Herzlich willkommen zu Move Me Happy. In meinem Podcast spreche ich ja mit Leuten, bei denen Bewegung eine große Rolle in ihrem Leben spielt, darüber, welche Bewegung sie besonders glücklich macht. Und mein Ziel ist es ja herauszufinden, ob es vielleicht Bewegungen gibt, die besonders glücklich machen. Heute spreche ich mit Rob Fuhrmann, sehr, sehr toller Künstler aus den Niederlanden, bei dem ich 2 Tage ein Mini-Praktikum machen darf. Und wir sitzen hier gerade an einem Arbeitstisch, wo ganz viele Materialien drauf sind, aus denen die Kunstwerke entstehen. So Glasstücke, Papier, Klebepistole und andere Materialien. Genau, und würde mich jetzt einfach direkt Rob Fuhrmann zuwenden und fragen, ob erstmal herzlich willkommen.
Danke.
Und fragen, ob du dich vielleicht kurz vorstellen möchtest. Also, was machst du? Wo bist du aufgewachsen? Was hast du studiert? Das frage ich meistens so am Anfang.
Ja. Ich bin 56 Jahre. Ich bin in 1996 habe ich Abschluss gemacht beim Kunstakademie in Kampen in Holland. Das ist ein kleiner Platz, kleine Stadt, und da habe ich Skulptur studiert. Und ich habe nachher auch weitere Sachen, Medien auch in meiner Arbeit entwickelt, so wie Fotografie, Skulptur und grafische Arbeiten. Und ich mache auch große Installationen, wo man auch reintreten kann.
Mhm. Ja, danke schön. Ja, also durch diese großen Installationen bin ich Fan geworden von Rob Fuhrmann, weil die sind wirklich sehr beeindruckend. Also man tritt so wirklich in andere Welten ein, und das müsst ihr euch auf jeden Fall mal ansehen. Und wir haben heute schon ganz viel erzählt, deswegen komme ich vielleicht so ein bisschen vom Höcksken auf Stöcksken, und vielleicht wechseln wir auch zwischen den Sprachen. Vielleicht wird es manchmal Niederländisch oder Englisch. Ich würde einfach, weil du so ein besonderer Gast bist, noch ein bisschen weiter fragen zu deiner Kunst. Vielleicht kannst du es noch so ein bisschen beschreiben, wie so ein Kunstwerk aussieht. Vielleicht auch, wie du dahin gekommen bist und was du gerade so für Projekte machst.
Ja, also meine Arbeit ist sehr unterschiedlich, aber man sieht doch viel so gebastelte Strukturen aus Pappe und gefärbtes Glas.
Mhm.
Und die Arbeit, die du gesehen hast, war eine Installation im Museum Kurhaus in Kleve, den ich in 1912 gemacht habe in New York während einer Residency. Und das ist eigentlich man sieht einen Teil von einem Wagen, Personenwagen, ein Stück, und da auf und darauf ist irgendwie eine Struktur gewachsen von Pappe und Glas und auch so ovalen Fenster aus Plexiglas, aber das dunkle Plexiglas, so wie Sonnenbrille. Also ist irgendwie eine Termitenbau irgendwie, so kann man es vergleichen. Und man kann reingehen, und die Innenseite und Außenseite sehr unterschiedlich. Die Außenseite, das sind so große Fenster, die sich so ansehen irgendwie. Und wenn man drinnen geht, ist es dunkel, und dann sieht man das Licht von dem Glas auch sehr gut. Denn diese ist eigentlich wie eine fragmentierte Kirche innerhalb der Skulptur sozusagen.
Mhm.
Und man kann nach außen schauen, aber von außen kann man nicht nach innen schauen. Also man kann so Leute beobachten irgendwie. Und die Arbeit, die heißt A Permeable Body of Solitude. Das heißt eigentlich, dass ein Leib mit einer Haut, der teilweise Sachen durchlässt und teilweise nicht irgendwie.
Mhm.
Das ist wie ein Membran sozusagen. Und das ist eigentlich auch wie man das sehen kann eigentlich. Man kann nach draußen schauen, aber nicht nach drinnen. Auch im drinnen ist es oft in meiner Installation ein bisschen wärmer und auch das Geräusch von draußen wird ein bisschen so ist ein bisschen leiser.
Gedämpft.
Gedämpft, ja. Mhm. Und ja, ich glaube, es ist eine persönliche Arbeit. Manche Arbeiten von mir haben auch sehr so politische Themen und soziale Themen, so mit Ökologie und so. Aber ich glaube, so eine Arbeit, das ist vielleicht auch etwas, dass ich sehr persönlich, dass ich das machen will, dass diese Räume entstehen, dass ich mich selber wohlfühle drin irgendwie. Ich glaube, Künstler, die machen immer so einen Misch zwischen sehr persönlichen Sachen, dass man hatte etwas, was da sein muss, dass, wo man es so in persönlichen Bereich und teilweise wird die Arbeit, kann es auch etwas zu tun haben, was in die Gesellschaft passiert und darauf reflektiert irgendwie.
Das finde ich spannend. Inwiefern ist es denn für dich persönlich oder wozu möchtest du so einen Raum haben?
Das weiß ich eigentlich nicht. Ich habe das auch nicht so persönlich analysiert, weil es ist so psychologisch.
Es dampft noch, die Dings,
ist okay? Kein Problem.
Okay, gut. Ja.
Aber es, immerhin, es ist wahrscheinlich doch etwas, dass ich so etwas Geborgenes irgendwie machen wollte. Ich mache das auch nicht, ich glaube auch nicht viele Künstler machen das auch, so analysieren, dass es, oh, das hat mit dieser, meiner so psychologischen Probleme zu tun oder, ich glaube, es kann es auch ein bisschen verstören, das Prozess von der Arbeit, um das so genau zu analysieren. Wir haben gerade eine Teil von einem Dokumentar.
Ja, genau, deswegen.
Was natürlich sehr persönlich war, das ist von Louise Bourgeois, über den Künstler Louise Bourgeois. Und die Arbeit ist sehr geprägt von einer persönlichen, auch eine persönliche Geschichte eigentlich. Und, aber ich weiß, sie ist auch sehr interessiert an Psychoanalytik. Ja. Und ihr Assistent hat mal gesagt, dass sie, wenn er so eine Kurator oder jemand zum Studio kam, dass sie den Assistent musste dann sorgen, dass dem Person so schnell wie möglich betrunken würde, dass sie viel Alkohol trinkt. Und dann kann Luise kann dann irgendwie Fragen stellen und kann sie analysieren, welche Persönlichkeit diese Person hat und Ängste und so.
Cool, ja.
Ja.
Okay. Dann frage ich einfach nochmal weiter. Ich habe ja schon so ein bisschen was gehört, jetzt gestern und heute. Und was ich auch sehr schön fand, war die Geschichte, die du vorhin erzählt hast mit der Milchfabrik. Dass du, also ich glaube, ich habe vorhin gefragt, so was du gerade für Projekte machst oder du hast einfach erzählt, was du gerade machst und genau, vielleicht willst du da nochmal was zu sagen.
Ja, gut. Ich mache dann auch hab hier gleiche Warte.
Ja. Genau.
Ja, ich bin, also ich mache jetzt wieder nach einer langen Zeit so Arbeit in meinem Studio, denn ich habe so große Projekte gemacht und dann sitzt man nicht an einem Tisch. Aber in das nächste Jahr werde ich auch einen Auftrag machen, so das heißt in die Künstlerwelt Kunst am Bau. Und das ist auf dem Gelände von einer ehemaligen Milchfabrik und der heißt Coberco damals und das Schöne ist, dass mein Vater hat auch beim Coberco gearbeitet. Also es ist für mich eigentlich natürlich sehr besonders, dass ich so etwas machen kann dann.
Mhm.
Und das ist auch ein Auftrag, dass ich am Anfang schon, bevor etwas gebaut wurde, ich zusammenarbeiten kann mit einem Architekt und dann eigentlich eine Arbeit völlig integrieren kann in die Architektur. Und für mich war das immer so ein Wunsch, um das mal so zu versuchen. Und ja, super toll, dass ich dann so etwas da auch machen kann.
Ja, und wie kann ich mir das vorstellen, wenn das zusammen mit einem Architekten ist, in so einem Wohnviertel im zukünftigen? Oder
wie, ja, es ist ein bestimmtes Gebäude, ja, was dann, ich weiß nicht, da kommen auch Büros und so rein, aber das ist dann, man kann sich vorstellen, dass man zum Beispiel beim Eintritt etwas mache, dass man reingeht und dass drinnen, dass draußen noch etwas zu sehen ist, aber dass es dann auch durchgeht nach drinnen, dass ich ein sehr besonderes Raum mache,
cool,
oder so.
Ja.
Oder dass man auf dem Gebäude etwas baut oder macht oder ja.
Oh cool,
das
ja.
Das muss man sehen, wie, das ist ganz am Anfang, wir sind ganz am Anfang jetzt,
mhm,
ja.
Oh ja, da bin ich sehr, ja, gespannt. Das werde ich mir auf jeden Fall dann angucken.
Ja, denn man ja, sieht auch viel in meiner, mhm, Arbeit auch, dass ich viel arbeite, so dass bestehende Gebäude oder Ruinen irgendwie von meiner Architektur wieder auf neu so wie eine parasitäre Architektur wieder so auf neu ausgebaut wird.
Mhm.
Man sieht es auch oft so eine Dualität so irgendwie, dass so bestehende Gebäude oder sehr mathematische Gebäude dann irgendwie von meiner gebastelten Architektur wieder
überwuchert, kann man das sagen?
Werden.
Ja.
Ja.
Cool. Genau. Möchtest du noch was erzählen, irgendwie, was dir wichtig ist von deiner Kunst?
Naja, wie gesagt, ich mache große Installationen, wo man reingehen kann. Und am Anfang würden die dann einfach so Plätze, wo man sich reinsetzen kann, so wie die Installation in Kleve, im
mhm,
Kurhaus. Und dann würden es auch Räume, die zum Beispiel ein Café würden, so wo man etwas trinken kann. London habe ich mal eine Installation gemacht, der heißt Bad Habits. Und das war, wenn man nicht mehr rauchen dürfte. Das war in die Zeit, dass man angefangen hat, dass man in Cafés nicht mehr rauchen durfte.
Mhm.
Und ich habe etwas gemacht dann in London, so von, okay, ich mache noch etwas, wo man sehr viel rauchen und trinken kann. Und die Arbeit heißt Bad Habits. Das war so,
das cool,
ein Eintritt von einem Ausstellungsraum.
Mhm.
Aber ja, ich bin auch immer so engagiert gewesen, mhm, mein ganzes Leben eigentlich, mit so politische, ökologische Themen und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ich kann auch nicht nur eine Installation bauen, aber dann auch ein Programm
mhm,
organisieren in und außerhalb die Installation, weil Leute fühlen sich eigentlich ganz bequem oft in meine Räume.
Mhm.
Und reden auch manchmal so spontan miteinander, wenn sie darin drinnen sitzen. Und seitdem habe ich auch viele Arbeiten gemacht, auch im Ausland, so in China, in Japan, USA und so weiter, dass ich etwas auf die Stelle baue und dann, dass dann Sachen organisiert werden, die zu tun haben mit dem lokalen Kontext oder mit Ökologie.
Mhm.
Zum Beispiel 5 Jahre her habe ich mit Juan Grupa zusammengearbeitet. Habe ich eine große Arbeit gemacht über eine bestehende Wasserfall und das war irgendwie eine Bank, wo ich neues Geld entwickelt habe,
mhm,
dafür. Und jetzt habe ich in Belgien eine Installation, wo ich auch ein neues Geld entwickelt habe. Und das ist eigentlich dem Anfang von einem großes Projekt, den ich die nächsten Jahre weiterentwickeln werde. Und das ist um zusammen mit und vor einheimische Bevölkerungen, Gemeinschaften von Regenwald, wie ein neues Geld entwickeln, das in Geld nicht gegründet ist auf, sag mal, nichts, wie es heute passiert, dass Banken irgendwie so Nulle reinschreiben können und oder Gold oder so, aber dass es gegründet ist an wesentliche Sachen, so wie ob die noch ihre eigene Sprache lernen können, ihre eigene Kultur weitertragen können und ob das Regenwald beschützt ist oder nicht. Und da hab ich so Rechenmodelle gemacht dafür, dass es so die Wechselwert sich wechseln kann, abhängig von wie viel Geld man braucht, um das wieder gut zu machen.
Cool.
Und das Geld wird jetzt ausgegeben dort und man kann es kaufen und das Geld, was Leute dann dafür bezahlen, geht dann wieder zurück nach die Gemeinschaft in diese Situation, so drei Dörfer in Suriname.
Cool. Ja, also dazu muss man sagen, also falls das jetzt die Leute aus Deutschland sind, nicht wissen, also Suriname waren so Kolonien von den Niederlanden und wir sitzen gerade in den Niederlanden, deswegen hat es auch so einen geschichtlichen Bezug sozusagen und es hat auch noch einen Bezug zu deiner eigenen Geschichte, ne? Weil du hast mir gestern erzählt, dass du schon als Kind einen Brief geschrieben hast, um den Regenwald zu retten. Magst du das kurz erzählen?
Ja, ich war schon 16 Jahre und da war ich schon sehr besorgt gewesen über die Zerstörung von den Regenwäldern. Und dann habe ich so eine, keine Ahnung, wie ich die Adresse damals gefunden habe, von die United Nations, habe ich den Sekretargeneral Pérez de Cuellar, war es damals, einen Brief geschrieben, weil ich fand, dass es zu wenig getan würde, um die Regenwälder zu beschützen. Und da habe ich so ein dickes Rapport zurückbekommen mit einem Brief, so, Jungen, mach dich keine Sorge, sieh mal, wir machen alles dran. Und das habe ich immer noch, den Rapport. Und,
cool.
Also es ist schon mein ganzes Leben, dass ich besorgt bin darüber. Und jetzt ist ja, es geht auch sehr, auch jetzt heute, es geht immer weiter und die Zerstörung. Und ich habe vor ein paar Jahren Demonstrationen und Petition organisiert, in Holland auch, wegen Bolsonaro und Amazon. Und ich fand es jetzt Zeit auch, um das auch in meine Arbeit irgendwie zu integrieren, diese Engagement. Und deshalb habe ich das Idee mit dem Geld bedacht.
Ja, und ihr habt auch wirklich so Geldscheine entworfen? Nee, ja. Wer hat die entworfen?
Ja, ja. Ja, denn ich, was ich noch sagen will, ist, dass besonders in dieser Zeit, denke ich, ist wichtig, dass es gäbe viele Probleme, die auf uns zukommen und ich glaube, besonders in dieser Zeit ist es wichtig, vielleicht um nicht nur so kleine Änderungen zu machen, so ein Solarpanel und so eine Windturbine, aber dass irgendwie Systeme sollen sich ändern. Und ich glaube, da können Künstler auch mit diesem Out-of-the-Box-Denken vielleicht einen Beitrag liefern. Ja, da habe ich Geld entwickelt und das bin ich erst nach Suriname gegangen im Januar, denn ich als weißer Mann kann das ja bedenken, aber das, ja, es soll nicht mein Projekt sein.
Ja.
Ich meine, es soll eigentlich das Projekt von der einheimischen Gemeinschaft sein. Deswegen bin ich im Januar nach Suriname gegangen, war ich auch eingeladen, um meine Idee zu präsentieren an drei Dörfer, die Einwohner. Und auf ersten Mal ein bisschen so, ja, komplizierte Geschichte, so Geld und so. Aber dann so nach einiger Zeit wurden sie enthusiaster und ja, waren sie damit einverstanden. Und dann haben wir auch einige Workshops gemacht. So, okay, so die drei Dörfer. Jede Dorf hat so drei Banknoten, drei verschiedene Banknoten soll sie ausgeben. Was soll denn draufstehen? Welche Vorelter, welche Tiere, welche Pflanze und so weiter, welche kulturelle Artefakten. Und das war eigentlich ganz interessant, weil es auch für die Dörfer sehr interessant war, um nachzudenken über, okay, wer sind wir eigentlich? Was soll denn auf die Banknoten kommen?
Ja.
Und ich habe noch versucht, eine grafische Entwürfer in Suriname zu finden, aber das hat mir nicht geklappt. Und jetzt hat ein holländischer Entwürfer hat das entworfen. Es war eigentlich noch sehr schwierig, weil die Kommunikation natürlich schwieriger ist, so im Suriname. Aber ich glaube, es hat gut geklappt, weil die sehen sehr toll aus und ich habe auch von einer der Dorfseltern so den Feedback bekommen. Das sind wir, das ist unser Legacy und das wir fühlen sich sehr gut repräsentiert und auch mit dem unserer Kultur und auch die, was uns bedroht, auch das, weil das steht auch, sieht auch so Elemente auf die Banknoten, so wie Gold, da wird Gold gesucht und so, es beschädigt die Wälder, aber natürlich auch verschmutzt auch die Flüsse mit Mercury. Also ja, das ist ein Anfang von einem größeren Projekt und das läuft nun und dann werde ich das die nächsten Jahre weiterentwickeln. Und hoffentlich wird es ein richtiges Geld mal, aber es ist so auch interessant, denke ich, weil es auch viel erzählt über zum Beispiel Grenze. Ich meine, Geld hat immer zu tun mit Länder, mit Grenze.
Stimmt.
Und die Grenze sind immer so gemacht wurden durch diese Völker, quer durch die Gebiete von den Völkern und hat es total ignoriert.
Dankeschön. So. Das klingt sehr nachhaltig. Okay, dann würde ich jetzt einfach ganz abrupt überleiten zum Thema Bewegung.
Ja.
Ich habe dir gestern von dem Podcast sozusagen erzählt und dass ich damit schaue, ob es Bewegungen gibt, die besonders glücklich machen.
Mhm.
Und du hast dir über Nacht überlegt, ob es eine Bewegung gibt, die dich besonders glücklich macht. Und du meinst, du hast auch eine gefunden.
Ja, genau. Eigentlich sehr intuitiv habe ich es gefunden, denn gestern hast du es mir gefragt und da habe ich so nachgedacht, was. Komme mir nicht etwas rein und dann gestern nach der Arbeit lag ich ein bisschen so auf dem Bett, so ein bisschen Ruhe zu machen und dann habe ich den Arm so nach oben geschickt, so ich lade auf dem Bett und Arm steckte ich dann 90 Grad nach oben und dann da habe ich gedacht, ja, das mache ich eigentlich immer, so ein bisschen, wenn ich entspanne, den Arm nach oben und dann ein bisschen so hin und her bewegen, dann irgendwie spürt man den Gewicht von den Armen und auch dem Gefühl in den Hand ändert sich ein bisschen, weil das Blut so ein bisschen nach unten geht und für mich ist es eigentlich eine besondere Sensation und auch entspannend irgendwie, ja, um das so den Bilanz zu finden und okay, wann fühlt man das Gewicht von den Armen noch, wann nicht, oder?
Was genau macht dich dann glücklich? Ist es irgendwie so ein Gefühl dann von Leichtigkeit oder hilft es dir beim Nachdenken oder was passiert da?
Vielleicht eine Art von Konzentration und auch das Finden von Bilanz.
Was bedeutet mit Bilanz?
Bilanz von
Ach, Balance.
Balance.
Balance. Ah ja, Balance.
Oh, Balance. Oh,
ja.
Balance. Okay.
Balance.
Balance. um irgendwie das Balance zu finden, spürt man das Gewicht von den Armen so viel wie möglich und wann nicht die Grenze. Ja, das ist irgendwie eine Sensation, auch den, was vielleicht auch eine bestimmte Konzentration ist. So.
Und das ist so ein Spiel mit Mit Gewicht oder?
Ja, ja.
Also so ein Spiel zwischen Schwere und Leichtigkeit?
Ja, ja.
Okay, also du würdest sagen, dich
man,
macht
man,
die...
Man spürt
ja.
auch
ja.
gar nicht oft dein Gewicht von deinem Leib. Eigentlich.
Vom Körper,
vom
ja.
Körper. Und wenn man das so isoliert mit so einer Hand, die man nach oben steckt, dann spürt man
sich,
eigentlich
sich
so
selbst
bisschen,
eigentlich,
man bekommt so ein bisschen
ja.
so aus sich selber irgendwie. Oder aus dem, und dann eine keine objektive, so wie man das Gewicht von dem Arm irgendwie spürt. Ja.
Also du kannst dann sozusagen analysieren oder dir vorstellen, wie sich dein Arm anfühlt, wie schwer der ist oder
ja, so
ja?
etwas, ja.
Okay.
Vielleicht soll man es einfach versuchen, vielleicht
ja.
ist es etwas Individuelles, aber vielleicht haben mehrere Leute, dass sie
ja.
das irgendwie eine interessante Bewegung,
Bewegung finden.
Ja.
Ja. Ich frage auch immer am Ende sozusagen vom Podcast, ob der oder diejenige, mit dem ich spreche, die Bewegung, die ihn oder sie besonders glücklich macht, für die Zuhörer einmal anleiten kann. Könntest du das machen?
Ja, okay. Okay, man. Ich will dann, dass sie auf dem Bett oder dem Bank liegen gehen oder auf dem Boden. Man entspannt ein bisschen und man hebt langsam den Arm aufrecht nach oben, so 90 Grad von dem Leib. Und dann lasst man, streckt es ein bisschen aus, so nicht so viel Mühe machen, einfach ein bisschen entspannen, nach oben stecken, die Finger nach oben und dann eigentlich so entspannen. Und dann langsam hin und her bewegen oder eine Runde machen und einfach spüren, wo die Grenze ist, wo man das Gewicht von dem Arm spürt oder nicht. Und das kann man so eine Minute machen und dann kann man wieder weiter schlafen. Oder so.
Sehr schön, danke schön. Ja. Also wenn ihr das ausprobiert, könnt ihr mir auch gerne sagen, wie sich das für euch dann angefühlt hat. Ich bin neugierig. Ja, vielen lieben Dank. Wenn ihr mehr über Rob Fuhrmann erfahren wollt, ich schreibe unter den Post zum Podcast seine Instagram-Adresse und seine Webseite rein, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Und ich würde euch das sehr ans Herz legen, weil es ist sehr, sehr toll und beeindruckend. Dankeschön.
Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr über mein Projekt wissen wollt, dann folgt mir doch gerne auf Instagram. Da auch einfach suchen nach Move Me Happy. Bis zum nächsten Mal oder auf Instagram. Bis dann. Tschüss.